eigentlich ein Folterinstrument. Grausamst wurden Menschen zu Tode gequält. Wie viel Leid dieses Kreuz gebracht hat. Auch Menschen, die in Kriege zogen danach, immer mit diesem Kreuz im Visier. Aber auch wie viel Trost so ein Kreuz gebracht hat. Wie viel Hingabe und wie viel Umkehr im Leben, wie viel Liebe. Als ich die Schule verließ, da lernte ich den Beruf des Tischlers. Die meisten wissen das wohl. Und gerade in dieser Zeit war es so, dass ich eine schwere Zeit hatte. Mein Bruder starb. Das war ein großes Problem in den Sommerferien nach der 10. Klasse. Aber mein Berufswunsch, Tischler zu werden, der hat sich erfüllt. Und es war ein Weg der Gnade, glaube ich, den Gott mir anbot, den ich dann versuchte zu gehen. Und das Erste, was ich tat, nachdem ich den Beruf erlernte, das war, ich hatte mir etwas Holz mitgebracht aus der Werkstatt. Ich wusste noch gar nicht, das war Buchenholz. Und ich dachte, ich werde ein Kreuz herstellen. Für mich ein kleines Kreuz oder ja, für mich ein Wandkreuz, vielleicht 30 cm hoch, aus Buchenholz. Und ich setzte mir in den Kopf, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber ich wollte es von Hand herstellen, keine Maschine einsetzen. Ich hatte mir rohes Holz mitgebracht, habe es in meinem Keller zu Hause gesägt und gehobelt und dann geschliffen. Und dann habe ich es dunkelbraun gebeizt. Ich habe es mir vor ein paar Tagen angesehen. Es hängt immer noch in unserem Schlafzimmer. Wie schief es ist. Ich habe es wohl nicht so gut hingekriegt, aber es war von Hand gemacht. Und ich dachte so im Nachhinein, dieses Kreuz, was da hängt, dass es mich vielleicht ein Leben lang gesägt und geschliffen hat. Irgendwie sah es so schief aus und es hat mich auch ein Stück weit bearbeitet. Ja, dieser Weg der Gnade, den ich gehen wollte und den Gott mit mir auch gegangen ist, das war auch oftmals ein Weg der Natur, meiner eigenen Natur, dass ich selbst meinen Weg mir suchte. Er mich immer wieder zurückholte, mit einem Bein auf seinem Weg, mit einem Bein auf meinem Weg, manchmal ganz auf meinem Weg. Es war nicht so einfach. Aber ja, das Kreuz, das Sterben Jesu. Wir wollen erstmal zum Leben Jesu kehren. Und ich denke daran, wie er und als er uns alle berief zu sich, als er sagte, folgt mir nach. Werdet meine Jünger und folgt mir nach. Und ich versuche mit euch jetzt, es ist so eine Art von mir, wenn ich etwas lese, ein Buch oder einen Film sehe und der Film ist aus und das Buch ist zugeklappt, dann fängt das Buch erst in mir an. Und der Film beginnt erst. Als kleiner Junge, Lederstrumpf-Erzählungen habe ich mir angesehen und als der Film vorbei war, da war ich erst mittendrin und es waren meine Erzählungen. Und so will ich es für euch, will ich es heute auch ein bisschen halten. Und ich will dazu kommen, als er uns berief, als er mich berief. Und ich denke manchmal so, dass es so wäre, als wäre ich war als Junge ein Angler, als wäre ich ein Fischer und Jesus käme so über den Seeberg hinunter und ich sehe ihn schon von Weitem und ich bin beim Netze flicken und vielleicht ist noch jemand bei mir. Nehmen wir an, es ist mein Bruder Jürgen, der da ist und er sieht ihn auch schon und wir erkennen ihn nicht, aber wir denken, Jürgen sieht es zuerst, das ist der Retter, das ist der Messias, auf den wir Israeliten so lange gewartet hatten. Unser Land war besetzt von den Römern, wir erwarteten die Befreiung und Errettung. Jürgen sagte zu mir, das ist der Retter. Und als Jesus näher kam und er uns zu sich einlud, Menschenfischer zu sein, war es so, noch ehe ich nachdenken konnte, sagte vielleicht Jürgen, wir gehen mit. Und so gingen wir mit. Und dann lernten wir von Jesus und wir lernten andere Menschen kennen und er fragte andere Menschen, die er berief und zu sich einlud. Einmal kam auch ein Mann des Wegs, der wollte mit uns gehen, aber er bat darum, noch seinen Vater zu begraben. Und Jesus sagte, nein, das geht nicht. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht gemacht für unser Reich, für das Friedensreich. Und wir gingen weiter und vielleicht trafen wir noch jemanden, vielleicht trafen wir Sven. Und wir sahen ihn schon von Weitem. Und der Rabbi fragte uns, soll ich ihn ansprechen? Und wir sagten, ja, wir mochten ihn. Und er sagte, und wenn auch er seinen Vater beerdigen will? Nein, frag ihn. Und Sven ging mit und wir freuten uns. Und wir gingen des Wegs und wir lernten von unserem Rabbi. Wir wurden 12. Und als die Menschenmenge, als das Volk auf uns aufmerksam, auf ihn aufmerksam wurde, da folgten sie uns. Und eines Tages, da, es war auf einer Anhöhe, das, was man später Bergpredigt nannte, wir haben darüber geschmunzelt, da begann der Rabbi zum Volk zu sprechen. Wir saßen zu seinen Füßen und hörten ihm zu, was er dem Volk und was er auch uns zu sagen hatte. Und er redete vom Kommen des Friedensreiches und er redete von der Einladung in Gottes neue Welt und wie wir als Menschen doch sein sollten, wie Gott uns das wünscht, wie Gott sich das wünscht. Und er sprach vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Und er sprach davon, wie wir unseren Nächsten betrachten sollten. Und vieles fiel in unser Herz und unser Herz ging auf. Und wir lernten von ihm und wir fühlten uns wohl. Aber dann sagte der Rabbi auch Sachen, die wir nicht gut verstanden und die uns Schwierigkeiten machten. Und zwar von der Feindesliebe. Wir waren ja ein besetztes Land. Wir dachten, dass der Rabbi käme, der Messias, uns von unseren Feinden zu befreien. Aber er sagte, schon der Gedanke daran, Zorn zu empfinden und dahin zu gehen, dann, dass sich ein Mord entwickelt, das sei schon Sünde. Das war schwer für uns zu verstehen. Und die Menschen, die in unserer Nähe saßen, die ersten, standen auf und gingen einfach weg. Und dann sprach er davon, vom Ehebruch. Schon der Gedanke und eine Frau begehrenswert anzusehen, das kann schon bedeuten, die Ehe zu brechen. Das war nicht so leicht für uns, das anzuhören. Und am Abend, als wir beieinander saßen, am Feuer vielleicht, viele sind nach Hause gegangen, viele der Menschen saßen aber auch noch umher. Aber wir Jünger saßen bei unserem Rabbi und es war eine bedrückte Stimmung. Und Petrus vielleicht war der Erste, der den Rabbi ansprach. Er hatte immer besonders viel Mut. Und er sagte, Herr, möchte Gott wirklich, dass wir so gut sind? Dass wir so vollkommen sind? Und der Rabbi sagte, ja, das möchte Gott. Das möchte er von uns. Und dann sagte Petrus, Herr, dann werde ich es nicht schaffen. Und Jesus sagte, nein, das wirst du nicht. Aber am nächsten Tag vergaßen wir es, die Menschen waren wieder da, wir zogen ein wenig weiter, wir folgten unserem Rabbi. Er war unsere Zuversicht, er war unser Friede. Wir hatten keinen Zorn. Und die Frauen sahen wir einfach nicht an. Wir dachten nicht darüber nach. Wir gingen weiter, wir gingen langsam. Es kamen neue Menschen, sie brachten Kranke. Der Rabbi heilte sie. Wir gingen an den See, wir gingen um den See. Menschen kamen, Menschen gingen. Wir kamen nur langsam vorwärts. Das, was wir lernten bei dem Rabbi, war auch, Geduld zu haben, warten zu können. Und immer dieser Lärm und diese Kranken um uns herum. Und dann brachten sie Kinder, die immer um uns herum liefen. Und wir sahen, dass der Rabbi auch oftmals erschöpft war, manchmal Ruhe brauchte. Manchmal ging er auch allein ein Stückchen des Wegs, um sich auszuruhen, um aufzutanken und auch um zu beten. Und als wir die Kinder sahen, so schickten wir sie weg, weil der Rabbi erschöpft war. Und ich habe ihn noch nie so zornig erlebt, mit so einem Zorn, wie er uns begegnet ist. Er hat uns ausgeschimpft und hat gemeint, die Kinder sollten zu ihm kommen. Und ich habe den Rabbi noch nie gesehen, dass er so zärtlich und so fürsorglich mit den Kindern umgegangen ist und für sie gesprochen hat. Wir gingen von Ort zu Ort, er predigte in den Synagogen. Manchmal waren wir dabei, manchmal standen wir draußen. Er redete über die Schriftgelehrten und er lehrte uns, dass wir die Schriftgelehrten achten sollten. Es waren Lehrer der Heiligen Schrift. Er war streng mit ihnen, ja, weil sie den Menschen so viel Lasten aufbürdeten, dass sie das Vertrauen zu Gott verlieren konnten. Das war das Schlimmste für ihn. Da hat er allen, auch uns, Einhalt geboten, dass wir so sprechen und so reden sollten, dass Menschen in unserer Umgebung das Vertrauen zu Gott gewinnen und das behalten sollten. Manchmal kamen reiche Männer zu uns und wollten mitgehen. Aber auch da sagte der Rabbi, das ist sehr schwer. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Viele Dinge haben wir nicht verstanden. Wir sahen nur, dass der Rabbi auch sehr belastet war. Er trug eine schwere Last. Nach Monaten gingen wir dann hinauf nach Jerusalem, um das Pascha-Fest zu feiern. Am Abend, als wir ankamen, da ritt der Rabbi auf einen Esel daher. Die Menschen umjubelten uns, umjubelten ihn natürlich und wedelten mit Palmzweigen und riefen Hosianna, der König kommt. Sie mochten ihn, er hat so viele Menschen geheilt, er war sehr bekannt. Sie liebten ihn. Und am Abend, als wir in Jerusalem einkamen, da saßen wir beieinander und feierten das Abendmahl. Er brach das Brot und trank mit uns Wein und er wusch uns die Füße. An diesem Abend, da hat er auch verkündet. Er sprach über seinen Tod, was wir nicht so verstanden, und er sprach darüber, wer ihn verraten und ausliefern würde. Aber so wie der Rabbi war, es war eine Art, er hat ihn nicht angeklagt, den Judas. Er hat gesehen, er hat es angenommen, sagen wir so. Er hat es einfach angenommen. Er hat ihn nicht bloßgestellt vor uns. Er hat ihn nicht niedergemacht. Das war die Art unseres Jesus. Das, was wir von ihm auch lernen sollten, die Art, auch diese Dinge anzunehmen und dass wir ihn und uns lieben sollten. Am nächsten Tag, da war der Rabbi sehr niedergeschlagen. Wir merkten es. Und Petrus wieder war der Erste, der ihn ansprach und fragte ihn, Herr, wohin willst du gehen? Und Jesus sagte, dort, wo ich hingehe, da kannst du nicht mitgehen, Petrus. Aber ich werde dir überall hin folgen, sagte Petrus, selbst wenn es ans Sterben geht. Aber der Rabbi sagte dann, dass er, noch ehe der nächste Morgen anbricht, ihn dreimal verleugnen werde. Petrus senkte den Kopf und war etwas traurig. Dann sagte Jesus, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Ich werde dorthin gehen und einen Platz für euch bereit machen. Den Weg dorthin kennt ihr doch. Da sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Und der Rabbi sagte, ich bin der Weg, der zum Leben und zur Wahrheit führt. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Und Philippus stand auf und sagte, ach, zeig uns doch den Vater. Zeig uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Und Jesus sagte, Philippus, jetzt bist du so lange mit mir unterwegs gewesen. Und du weißt nicht, dass du in mir den Vater siehst, in all dem, was ich getan habe, in all dem, was ich gesagt habe. Und dann versprach er uns den Geist, den Heiligen Geist, dass wir die Sache verstehen würden. Und er gab uns ein neues Gebot. Er bat darum, um dieses neue Gebot, so schien es mir. Er sagte, dass wir einander lieben sollten, so wie er uns geliebt hat. Das ist das große neue Gebot, was er uns geben wollte. Und dann ging die Sache sehr schnell. Er wurde verhaftet. Er wurde tatsächlich verraten und verhaftet. Und die Soldaten kamen und nahmen ihn gefangen. Die meisten von uns hatten Angst und Furcht. Und wir schlossen uns ein. Wir hatten Angst, dass sie auch sie uns festnehmen würden, kleinlich in unserem Glauben, wie wir waren. Nur Johannes und Petrus waren unterwegs. Und Johannes war wohl dabei mit dem, was Jesus geschah. Und Petrus ging seinen Weg, den Jesus ihm vorausgesagt hatte. Als wir uns zurückgezogen hatten, da hörten wir die Menschenmenge schreien und brüllen in den Straßen von Jerusalem. Und wir hörten, wie sie riefen, Barabbas, Barabbas. Und dann, in der Nachmittagsstunde, wurde es finster. Es wurde absolut dunkel und einer von uns verriegelte die Tür. Und jemand sagte, er glaubt, jetzt stirbt das Weizenkorn. Und am Abend, als Johannes zu uns kam, da erzählte er uns, was passiert war. Johannes war immer in Jesu Nähe gewesen und erzählte uns von Pilatus und von dem, dass er seine Hände in Unschuld wusch. Und er erzählte davon, dass Jesus sein Kreuz durch die Straßen tragen musste und dass es dann zur Kreuzigung kam. Er erzählte von den Mitgefangenen, die gekreuzigt wurden und davon, dass unser Rabbi dem einen Mitgefangenen das ewige Leben auf die Hand zugesagt hat. Und am nächsten Tag gingen wir noch immer nicht aus dem Haus. Wir hatten immer noch Angst. Wir hörten das Gröhlen auf der Straße und wir rochen das Blut der Opfertiere, denn es war das Pascha-Fest. Und erst am dritten Tag, da am frühen Morgen, trauten sich die Frauen heraus und sie liefen zum Grab unseres Jesus und wollten schauen, was da war. Und dann sahen sie, dass der Stein zur Seite gerollt war und das Grab leer war. Zwei von unseren Jüngern liefen hin, schnell, eilends, und sahen auch, das Grab war leer. Dann, irgendwann, kam der Rabbi zu uns. Wir erkannten ihn erst gar nicht, aber dann erkannten wir ihn und wir waren schockiert. Wir konnten die Dinge nicht einordnen. Wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Wir schämten uns. Wir schämten uns so sehr, dass wir ihn im Stich gelassen hatten. Er stand nur da und sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Er machte keine Vorhaltungen und keine Vorwürfe. Dann ein paar Tage später hielt Petrus es nicht mehr aus und er sagte, ich werde so wie früher fischen gehen. Und ein paar von uns, wir fuhren mit. Wir gingen an den See, nahmen das Boot und die Netze und fuhren hinaus. Aber wir haben die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Und als wir an Land zurück wollten, stand ein Mann am Ufer und der rief uns an und sprach, Kinder, habt ihr ein paar Fische für mich? Und wir sagten, nein, wir haben nichts gefangen, die ganze Nacht nichts gefangen. Und der Mann sagte, fahrt noch einmal hinaus und fischt auf der rechten Seite des Bootes. Und wir taten so und siehe, das Netz war voller Fische. Und wir konnten es nicht einholen und als wir mit dem Netz ans Ufer zurückfuhren, erkannten wir, dass es Jesus war, dass es unser Meister war, der uns ansprach. Und wir gingen ans Ufer und der Rabbi hatte Feuer gemacht und es lag Brot da und er bat um ein paar Fische und hat die Fische für uns gebraten. Er hat das Brot geteilt und uns jedem den Fisch gereicht. Wir waren beschämt, wir erkannten ihn, wir waren beschämt und sprachen nur wenig. Dann fragte er Petrus, ob er ihn liebt. Dreimal fragte er ihn. Petrus wurde schon etwas traurig und sagte, ja, Herr, ich liebe dich. Und der Rabbi versprach, bat ihn, dass er die Schafe weiden sollte und dass er die Lämmer weiden sollte. Und dann sagte er zu uns, ob wir verstünden, warum das Weizenkorn sterben musste und was sein Tod für uns bedeutet. Und er sagte zu Petrus und dann zu uns allen, Petrus, weißt du, an dem Abend, als wir beieinander saßen, nach der Bergpredigt, und du mich fragtest, Herr, will Gott wirklich, dass wir so gut sind? Und ich dir sagte, ja, das will er. Und du sagtest, dann schaffe ich es nicht. Und ich dir sagte, nein, das wirst du nicht. Ich möchte, dass du verstehst und dass ihr alle versteht, was mein Tod bedeutet. Gott möchte nichts mehr, nicht, dass ihr vollkommen seid. Er liebt euch so, wie ihr seid. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr bereit wart, so weit mit mir zu gehen. Aber während der 3 Stunden, die ich da auf dem Hügel hing und Sterben zubrachte, es war so eine Art, ihr seid in mir geschehen. Ich habe in diesen 3 Stunden gesehen, wer ihr seid. Und wir sind miteinander verbunden. Ich habe gesehen, was ihr braucht, was euch wehtut, wo ihr herkommt. Welche Familie, welcher Schmerz euch begleitet. Und ich habe gesehen, wie ihr zueinander seid. Manchmal lieblos, freudlos. Haltlos, zornig und euer ganzes Haben wollen, das habe ich mitgetragen, damit ihr irgendwann, damit sich die Lücke schließt, die entstanden ist, damit ihr irgendwann vor Gott treten könnt, von Angesicht zu Angesicht. Und ich bitte euch noch einmal, liebt einander, tragt einander, vergebt einander. Amen.